Heute gibt es zwei Texte. Zuerst der Lesungstext, nachher dann von Martin der Predigttext. Ich lese aus Kolosser 1, ab Vers 15. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.
Die Frage für diese Predigt, die ich mir gestellt habe, ist, wer ist Jesus? Ist jetzt auch nicht eine ganz originelle und neue Frage, aber so Passwörter zu finden für das Programm ist ja auch jedes Jahr wieder ein bisschen dasselbe. Und wenn ich das jetzt aufnehmen will vom Passwort, dann würde ich sagen, wir suchen heute Morgen das Passwort zu Jesus. Und ich möchte euch 5 Entschlüsselungsschritte vorschlagen. Also nicht Verschlüsselungen, sondern Entschlüsselungen, dass wir dann zu Jesus vorstoßen können. Ich beginne mit: Mannerschnitten sind keine Schockigutzli. Vor vielen Jahren hielt ich im Rahmen der meiner VBG-Arbeit eine Predigt in Moscha. Ich hatte eine gute Idee für eine Einleitung. Am Anfang der Predigt wollte ich fragen, wer gerne Schokigutzli hat. Und ging natürlich davon aus, die Antwort muss sein, alle. Ich, jeder Einzelne. Ein kleines Mädchen war unter den Gästen und sie sollte mein Versuchskaninchen sein. Ich machte mit der Mutter ab, dass ich ihrer Tochter am Anfang der Predigt Schokigutzli anbiete. Sie war überzeugt, dass ihre Tochter darauf einsteigen würde. Jetzt muss man wissen, dass ich damals Mannerschnitten dabei hatte. Mannerschnitten sind ein österreichisches Gebäck, so Waffeln mit Nusscreme-Füllung. Am Samstagmorgen fragte ich also frohgemut, wer gerne Schokigutzli hat. Und ich bot dem kleinen Mädchen die Mannerschnitten an. Sie lehnte dankend ab. Ich hatte die Rechnung ohne die kleine Dame gemacht. Sie liebte zwar Schokigutzli, aber Mannerschnitten, das fiel bei ihr nicht unter die Schokigutzli. Diese nussbraunen Waffeln hatte sie noch nie gehabt und sie kannte sie nicht. Also wollte sie die auch nicht. Ich stand also ohne Pointe da am Anfang meiner Predigt. Was kann man nun aus dieser Geschichte lernen? Biete nie etwas als Schokigutzli an, was nicht Schokigutzli ist. Das habe ich mir gemerkt. Heute Morgen geht es nicht um Schokigutzli, also ich versuche das jetzt nicht nochmal, sondern es geht um Jesus. Wer ist Jesus? Es gibt fast so viele Vorstellungen von Jesus, wie es Christen gibt. Aber es lohnt sich zu wissen, wer Jesus ist, gerade wenn man ihm sein Leben anvertrauen will. Wer also ist Jesus? Eine dumme Frage. Ich habe für heute einen Bibeltext ausgewählt, wo diese Frage im Zentrum steht. Im Tempel in Jerusalem führt Jesus Streitgespräche mit den jüdischen Führern. Sie fragen sich, wer dieser erfolgreiche Prediger aus Galiläa sei. Vier Fragen gehen unserem Text voraus. Zuerst fragen die jüdischen Führer, woher er seine Vollmacht habe. Dann fragen einige Pharisäer, ob man dem Kaiser Steuern zahlen müsse. Die Sadduzäer fragen Jesus nach der Auferstehung. Und ein Schriftgelehrter fragt Jesus nach dem wichtigsten Gebot. Das waren alles knifflige Fragen. Einige waren politisch, andere theologisch. Für die Fragesteller waren die Fragen zwar wichtig, aber sie hatten auch Hintergedanken. Die meisten wollten Jesus eine Falle stellen. Es sollte sich zeigen, wer Jesus wirklich ist. Aber Jesus hat den Kopf gut aus der Schlinge gezogen. Jesus stellt nun selber eine Frage und das ist wohl der Höhepunkt nach diesen vier Fragen. Der Text steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 35 bis 37. Und Jesus begann zu reden, als er im Tempel lehrte. Mit welchem Recht sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus der Sohn David sei? David selbst sagt im Heiligen Geist: Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herrn. Und wieso sollte er sein Sohn sein? Und die große Menge hörte ihn gern. Das ist eine Frage, die Jesus hier stellt, auf die wir keine wirkliche Antwort bekommen. Zumindest nicht, hören wir nicht, was die Schriftgelehrten darauf sagen. Wir erfahren nur, dass die Leute Jesus gerne anhörten. Es geht um die Messias-Frage. Hier steht Christus im Griechischen, das ist die hebräische also die Übersetzung vom hebräischen Maschiach und das ist eben der Messias. Also es geht um die Messias-Frage. Dazu brauchen wir vielleicht ein bisschen Hintergrundinformation, um die Brisanz dieser Frage zu verstehen. Das ist keine bloß religiöse Frage, sondern eine zutiefst politische Frage. Die Juden blicken auf die glorreiche Zeit unter König David zurück. Die Erinnerung wird vielleicht auch ein bisschen verklärt auf diese glorreiche Zeit. Aber in der Gegenwart leiden die Juden unter der Oberherrschaft der Römer. Sie haben das Sagen und setzen die Zölle fest. Die Juden sind ein kleines, unterdrücktes Volk ohne eigenes Land. Der Messias ist die Verkörperung ihrer Hoffnung auf Freiheit und ein souveränes Leben im verheißenen Land. Der Messias wird die Unterdrücker vernichten und ein Reich für die Juden aufrichten. Diese Hoffnung geht auf eine Verheißung des Propheten Nathan an David zurück. Im 2. Samuel 7 steht das. Über viele Jahrhunderte wurde diese Hoffnung gepflegt. In schwierigen Situationen hofften die Juden auf den Messias. Wer nun mit dem Anspruch auftritt, der Messias zu sein, musste große Erwartungen erfüllen. Nicht nur Petrus, sondern auch die Zuhörer und Zuhörerinnen von Jesus ahnten, dass Jesus sich selbst als Messias versteht. Und bei Petrus können wir sehen, dass er Jesus völlig missverstanden hatte. Petrus dachte an das kommende Reich, das durch Jesus anbrechen wird, und Jesus zeigte auf das Kreuz. Bevor wir nun den Einwand, den Jesus aufbringt, dass der Messias nicht der Sohn Davids sei, wollen wir uns fragen, wie stellen wir uns Jesus vor? Jeder hat so eine Antwort auf diese Frage. Ich schaue mit euch einige Antworten auf diese Frage an. Jemand hat mir einmal gesagt, für mich ist Jesus eher ein Freund als der Herr. Und wenn ich ehrlich bin, dann bete ich in meinen persönlichen Gebeten eher zu Gott als zu Jesus. Bei Jesus sehe ich vielleicht auch eher den Menschen. Ich weiß zwar, dass er Gottes Sohn ist, aber das wirkt sich offensichtlich in meinem Gebetsleben nicht immer aus. Wer ist Jesus? Der bedeutende Philosoph Karl Jaspers, der hat übrigens in Basel gelehrt, hat ein Buch über die maßgebenden Menschen geschrieben. Darin kommen neben Sokrates und Buddha auch Jesus vor. Jaspers hielt Jesus für Gott, nicht für Gott, aber für einen wichtigen Menschen der Geschichte. Gerd Theissen war ein wichtiger Neutestamentler im 20. Jahrhundert und hat ein wissenschaftliches Standardwerk über Jesus geschrieben. Er beschäftigt sich darin auch mit den Wundern. Gegen die Dämonenaustreibung und die Heilungen hat er eigentlich nichts einzuwenden, denn es gibt ja auch Menschen, die Heilkräfte haben. Mit gewissen Wundern, wie der Speisung der 4000 oder der Sturmstillung, hat er aber seine liebe Mühe. Ja, Theissen sagt, Jesus kann das nicht getan haben, und jetzt kommt ein Zitat, denn nur ein göttliches Wesen kann über das Wasser gehen. Und dieser Satz steht in einem Buch aus dem Jahr 2023. Ja, das stimmt. Nur ein göttliches Wesen kann über das Wasser gehen. Leuchtet mir auch ein. Aber für Theissen ist das ein Argument, dass das Jesus eben nicht getan hat. Und da muss ich mich fragen, ja, für wen hält denn Theissen Jesus? Offensichtlich nicht für ein göttliches Wesen. Bei meinen Studenten ist die Ausgangslage ganz anders. Wenn ich frage, warum Jesus den Jüngern sagen konnte, wo sie einen Esel finden, den er braucht für den Einzug in Jerusalem, dann kommt die Antwort postwendend, weil er Gottes Sohn ist. Es könnte ja eigentlich auch sein, dass Jesus mit dem Besitzer dieses Esels das abgemacht habe und dass er darum wusste, wo der Esel ist. Wäre auch eine Möglichkeit, ist nicht zu bestreiten vom Bibeltext her. Aber für viele fromme Menschen ist Jesus Gottes Sohn und das heißt Gott. Und ich karikiere auch ein bisschen, für gewisse Leute ist dann Jesus eher so eine Art Superman. Wenn irgendwas nicht geht, Jesus kann das. Und ist manchmal auch vielleicht nicht so genau überlegt. Also da ist dann vielleicht eher etwas die andere Tendenz. Für meine mennonitischen Freunde ist es wichtig, dass Jesus ein Friedensstifter war. Jesus pries die Friedensstifter selig. Christen sollten nicht Gewalt anwenden, sondern die andere Wange hinhalten. Freunde von mir sind ins Gefängnis gegangen, weil sie sich als Christen geweigert haben, Militärdienst zu leisten. Und dann gibt es konservative Christen in den USA, die malen wieder ein ganz anderes Bild von Jesus. Der Soft-Jesus mit langen Haaren und Jesus-Sandalen war ihnen zu wenig männlich. Und ich bringe jetzt eine Beschreibung, wie der Jesus ist in dieser Vorstellung. Jesus war ein aggressiver, zornerfüllter Leader, der sich den Kämpfen mit der religiösen Autorität stellte. Er schlachtete Tausende von Schweinen, befehligte seine Jünger, es störte ihn nicht, wenn er Anstoß erregte. Jesus war ein Held, kein Loser. Ein kriegerischer König mit einem Tattoo auf seinem Bein, der in die Schlacht zieht gegen Satan, Sünde und Tod, auf einem treuen Pferd wie in den Western. Der letzte Teil ist nicht von mir, obwohl ich gerne Western habe, sondern der steht auch da drin. Ich finde, das ist ein Zerrbild von Jesus, das mich auch beängstigt. Ein Armeeseelsorger, amerikanischer Armeeseelsorger, der hat 2015 ein Buch geschrieben, Jesus was an airborne ranger, find your purpose following the warrior Christ. Übersetzt, Jesus war ein Elitesoldat, finde deinen Auftrag in der Nachfolge des Christus, dem Krieger. In diesen Kreisen wird davon abgeraten, über die Bergpredigt zu predigen. Also das habe ich nicht erfunden, so leid es mir tut. Das ist keine ausgewogene Darstellung von wer Jesus ist, die ich jetzt gebracht habe. Das ist mehr so Holzschnitt, so Extrempositionen. Und alle Positionen haben mindestens ein Körnchen Wahrheit. Jesus hat viele Facetten. Einige vereinnahmen aber Jesus für ihre Zwecke. Jesus ist die Projektion ihrer Wünsche. Aus dem Zeugnis der Evangelien nehmen sie willkürlich ein Stück heraus. Sie halten es nicht aus, das ganze Zeugnis zu hören. Mit unseren Vorstellungen schieben wir Jesus als Ikone vor uns her und folgen ihm nicht. Vielleicht hast du nicht so eine klare Agenda wie diese Leute, die ich vorgestellt habe. Aber wie sieht dein Jesus aus? Was stellst du dir vor, wenn du dich fragst, wer ist Jesus? Wir kommen nun zur Antwort. Eine dumme Antwort oder nicht? Wir kehren zu unserem Text zurück. Jesus hat die Schriftgelehrten gefragt, wessen Sohn der Messias sei. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, der Sohn Davids. Und Jesus verneint diese Antwort nicht, aber das ist noch nicht alles, was man über den Messias sagen kann. Jesus führt einen Vers aus Psalm 110 an. Heute wird dieser Vers aus diesem Psalm etwas anders ausgelegt, als Jesus das tut. Aber Jesus Auslegung ist nachvollziehbar. Der Redner in diesem Psalm ist David. Mit dem ersten Herrn ist Gott gemeint, mit dem zweiten Herrn ist der Messias gemeint. So die Interpretation von Jesus. Er soll sich auf den Thron neben Gott setzen. Er erhält von Gott die Macht. Dieser Messias ist nicht ein siegreicher Held, der das Reich Israels wieder aufbaut, sondern er ist Gott selbst. Und dieser Aspekt war in der Messias-Vorstellung der Juden nicht vorgesehen. Der Messias war ein Günstling von Gott, aber nicht Gott selbst. Jesus, der Prediger aus Galiläa, nimmt aber göttliche Privilegien für sich in Anspruch. Er kann Sünden vergeben, Stürme stillen, über Wasser gehen. Jesus wird in den Evangelien in die unmittelbare Nähe Gottes gerückt. Leider erfahren wir nicht, wie die Schriftgelehrten auf die Frage Jesu reagiert haben. Die Leute, die Jesus gehört haben, hatten auf jeden Fall ihre Freude. Der Messias ist Gott. Jesus ist der Messias, also ist Jesus Gott. Ein simpler Syllogismus. Der Genfer Reformator Johannes Calvin hat versucht zu verstehen, ja, warum hat Jesus in dieser Situation das gesagt? Und er sagt zu diesem Text: Da nun die Stunde seines Todes bevorstand, wollte der Herr selbst seine Gottheit bezeugen, damit sich das Vertrauen aller Frommen getrost auf ihn stützen könne. Denn wenn er nur ein Mensch gewesen wäre, dürften wir uns weder seiner rühmen, noch von ihm das Heil erwarten. Also nicht seinethalben hat er sich als der Sohn Gottes bezeugt, sondern um unseren Glauben auf seine himmlische Macht zu gründen. Also Jesus hat das gesagt, nach Calvin, damit sich unser Glaube eben nicht auf einen Menschen richtet, irgendeinen Helden, sondern auf Gott selber. Und dass so Jesus unseren Glauben und unser Vertrauen stärkt. Und wir haben in der Lesung, in diesem Hymnus aus dem Kolosserbrief, gehört, wie Paulus das ausdrückt, wer Jesus ist, der kosmische Herrscher. Ein letzter Schritt. Die richtige Antwort genügt nicht. Wir haben den Text nun interpretiert und gesehen, dass es sehr unterschiedliche Jesus-Vorstellungen gibt. Jesus zeigte den Schriftgelehrten, dass der Messias Gott ist. Was machen wir nun mit dieser Erkenntnis? Um einen Menschen kennenzulernen, brauchen wir Zeit. Ich bin seit über 30 Jahren mit Anna Maria verheiratet und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich noch nicht alles von ihr weiß. Um Jesus kennenzulernen, brauchen wir Zeit. Ich bin seit 46 Jahren mit Jesus unterwegs und ich lerne immer noch Neues. Und ich finde das spannend. Wie ist es zum Beispiel mit Jesus, wenn man älter wird? Früher war ich jung, dachte immer, Jesus ist für die Jungen da und da kann man Abenteuer erleben. Und plötzlich wird man älter und fragt sich, ja, und wie ist das mit Jesus, wenn ich älter werde? Ist er dann immer noch da oder findet er dann, ja, der hinkt zu fest oder der mag nicht mehr so, jetzt kann ich ihn nicht mehr brauchen. Wie ist dieser Jesus? Also, ich muss Jesus immer wieder neu kennenlernen. Es braucht Offenheit, um einen Menschen oder Jesus kennenzulernen. Wir müssen unserem Gegenüber die Chance geben, sich vorzustellen, wie ich bin. Und nicht nur, was habe ich ein Bild von ihm. Und Jesus stellt sich in den vier Evangelien vor. Da können wir lernen, wie Jesus ist. Es lohnt sich, Jesus kennenzulernen. Hast du Zeit? Bist du offen dafür? Ich habe mir seit vielen Jahren angewohnt, in der Stille die Evangelien zu lesen und fast ausschließlich die Evangelien. Ich nehme mir einen kleinen Abschnitt und lese ihn dreimal. Und dann versuche ich, mich in die Situation hineinzuversetzen, wie war das damals, als Jesus das gesagt hat. Und dann frage ich mich, und was will Jesus mir jetzt mit diesem Text sagen? Was bedeutet das jetzt für mich in meinem Alter, in meiner Situation? Und das aus den Evangelien, weil ich da Jesus kennenlernen kann. Das ist ein möglicher Weg, das ist nicht der einzige Weg. Aber das ist der, der mir hilft, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir können uns jeden Tag neu auf den Weg machen mit Jesus. Er hat sich selbst für uns dahingegeben. Er will uns prägen. Und ich merke, das ist ein langer Prozess. Ich kann nicht einmal den Text lesen, halte die andere Wange hin und das funktioniert dann immer. Da bin ich immer wieder dran am Hören, was bedeutet das in einer bestimmten Situation. Also ich kann jeden Tag etwas Neues dazulernen, dass Jesus mich prägen kann. Und wir dürfen mit Jesus reden, in guten und in schlechten Tagen. Und etwas kann ich sagen, ich bin nicht am Ende meines Lebens jetzt, aber so viel kann ich bis jetzt sagen. Gott, Jesus hat mich nie enttäuscht. Das heißt nicht, ich hatte nie Schwierigkeiten. Meine Erfahrung ist gewesen, ist bis jetzt immer, er hat das ausgehalten, auch wenn es schwierige Phasen gab. Und er war da in meiner Nähe. Also nicht, Jesus hat mir alles geschenkt, was ich mir nie gewünscht habe, zum Beispiel einem Ferrari oder irgend sowas. Das hat er nicht. Wenn ihr so einen Jesus wollt, dann den kann ich euch nicht bieten. Aber ich habe einen Jesus kennengelernt, auf den ich mich verlassen kann in allen Situationen. Und zum Schluss, was hat diese Predigt mit dem Jahresvers zu tun? Das ist die Frage. Nach Johannes 1 ist Jesus Christus das zuverlässige Wort Gottes. Also wenn wir uns fragen, wer Jesus ist dieses zuverlässige Wort Gottes. Amen. Ich möchte jetzt während dem Zwischenspiel, werde ich aus dem Nizänischen Bekenntnis den Abschnitt über Jesus einblenden. Ich hoffe, man kann den lesen. Wir haben in der Gemeindeferienwoche uns schon mal mit diesem Bekenntnis beschäftigt. Und das ist so ein bisschen sperrig, altmodische Sprache und etwas überbordend. Aber vielleicht kann das helfen, mal diese Seite von Jesus, die er hier auch betont, Jesus, der Gott von Gott und wahrer Gott von wahrem Gott und Licht vom Licht, etwas zu betonen. Also, wenn ihr Freude habt, könnt ihr gerne zum Zwischenstück diesen Abschnitt lesen.